Herzlich willkommen zu einer besonderen Jubiläumsausgabe unseres Podcasts Erststimme. Mein Name ist Stefanie von Schwanflügel und ich freue mich sehr, dass ihr alle dabei seid. Vor 40 Jahren, am 8. März 1986, hat sich der Landesverband der CDU Nordrhein-Westfalen gegründet. Ja, und das klingt erstmal komisch, wenn man bedenkt, dass die CDU schon 1947 den ersten Ministerpräsidenten gestellt hat. Wie das sein kann und noch einiges mehr, das klären wir heute. Und ich freue mich sehr, dass wir dazu einen besonderen, um nicht zu sagen den perfekten Gast bei uns begrüßen dürfen, nämlich den Landesvorsitzenden der CDU Nordrhein-Westfalen, Ministerpräsident Henrik Wüst. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, bin gerne da. Danke für die Einladung.
Den Landesverband gibt es in der Form jetzt seit 40 Jahren. Vor 34 Jahren sind Sie in die CDU eingetreten. Was hat Sie denn dazu bewogen, das mit 16 Jahren zu machen?
Ja, also man muss ehrlich sein, ich bin gar nicht in die CDU Nordrhein-Westfalen eingetreten, sondern in die CDU von Helmut Kohl. Das, ja, ich war mir gewinnt, als die Mauer fiel, war ich 14 Jahre alt. Und dann gab es diese Spiegel-TV-Reportagen über die rumänischen Kinderheime, wo behinderte Kinder verlassen, sich selbst überlassen blieben, angekettet waren an Bettgestelle ohne Matratzen, in ihrem Kot lagen, unterernährt waren. Und alles bezog sich ja im Grunde auf die Idee des Sozialismus. Und dann habe ich als 14-Jähriger, 15-Jähriger gesagt, also wenn das Sozialismus ist, dann will ich genau das andere haben. Ich fand Helmut Kohl gar nicht so prall. Der sah so aus, so dick und alt und groß wie mein Vater. Das findet man im Alter nicht gut. Ich fand Björn Engholm viel besser. Aber dann war es eben die CDU, die gesagt hat, wir wollen nicht nur uns freuen, dass die Mauer gefallen ist, sondern wir wollen ein wiedervereinigtes Deutschland haben. Ich hatte dann das große Glück und Privileg und das Vertrauen meiner Eltern, nach dem Mauerfall 89, vor der Wiedervereinigung 3. Oktober 90, im Frühling 90 oder im Sommer 90, in den Sommerferien, so war es, nach Neubrandenburg fahren zu dürfen. Da kannten wir über Sport, kannten wir Leute und habe da junge Leute kennengelernt, die im gleichen Alter waren. Und da habe ich gedacht, Mensch, die sind ja so wie wir, also wollte ich Wiedervereinigung. Und das hat Helmut Kohl damals gewollt und verkörpert und andere waren eher skeptisch und deswegen war völlig klar, weil da gehöre ich hin. Ich war vorher politisch interessiert, aber gar nicht jetzt final so committed, aber da war für mich das Ding total klar, ich gehe zur Jungen Union und dann auch kurz später zur CDU.
Das ist die Geschichte von Henrik Wüst und der CDU. Wir gehen jetzt noch eine ganze Ecke weiter zurück für all diejenigen, die sich mit der Geschichte der CDU Nordrhein-Westfalen nicht ganz so gut auskennen, was ich mir kaum vorstellen kann. Euch gebe ich ein kurzes Update. Wir tauchen einmal kurz ganz tief ein in die Geschichte des Landesverbandes. Wir kennen den Landesverband der CDU Nordrhein-Westfalen. Dabei existiert er in der Form, wie es ihn jetzt gibt, erst seit 40 Jahren. Vorher gab es zwei eigenständige Verbände, den Landesverband Rheinland und den Landesverband Westfalen. Und das lag daran, dass die Landesverbände bereits 1945 gegründet wurden. Das Land Nordrhein-Westfalen wurde aber erst im Sommer 1946 gegründet. Die beiden CDU-Landesverbände blieben weiterhin jeder für sich bestehen. Ja, in der Zeit stellte die Union übrigens ab 1947 bis in die 60er Jahre mit kurzen Pausen den Ministerpräsidenten in Nordrhein-Westfalen. Das Bundesland galt als Hochburg der CDU. Auch der erste Bundeskanzler Konrad Adenauer war zunächst Fraktionsvorsitzender in Nordrhein-Westfalen und auch beheimatet hier, nämlich in Rhöndorf. Jetzt kommen zwei Namen, die man sich unbedingt merken muss, wenn es um die Geschichte der CDU Nordrhein-Westfalen geht, nämlich Karl Arnold und Franz Meyers. Sie waren als Landesväter prägende Personen in dieser Zeit. Diese beiden Männer haben damals mit ihren Regierungen den Wiederaufbau verantwortet, die Landesverfassung, die Wirtschaft und das Sozialgefüge entworfen. Und Innovation und Fortschritt haben in Nordrhein-Westfalen hier nach dem Krieg ihren Anfang gehabt. 1953 gab es dann erstmals den Vorschlag aus dem Rheinland, die beiden Landesverbände der CDU fusionieren zu lassen, mit Sitz in Düsseldorf, also im Rheinland. Damit waren die Westfalen damals nicht einverstanden und die Idee ist gescheitert. Das erste Mal, dass die beiden Landesverbände dann wirklich enger zusammengerückt sind, das war in einer eigenen Krise. Mit dem ersten konstruktiven Misstrauensvotum endete nämlich 1956 die Ära Arnold ganz abrupt und für mehr Handlungsfähigkeit stellte man dann erstmals ein gemeinsames Präsidium. Alles andere, das blieb weiter organisatorisch getrennt bei den Landesverbänden. 1958 wurde Franz Meyers dann Ministerpräsident. In dem Jahr hatte die CDU in Nordrhein-Westfalen die absolute Mehrheit. Dieses Hoch fand sein Ende dann in einem weiteren Misstrauensvotum, das die Regierung Meyers beendet hat. Danach folgten eher schwierige Jahre aus Sicht der Union in Nordrhein-Westfalen, nämlich in der Opposition. Das wiederum aber führte dazu, dass man in den Landesverbänden Rheinland und Westfalen wieder näher zusammenrückte. Jetzt kommen noch mehr wichtige Namen. Mit Heinrich Köppler aus dem Rheinland und Kurt Biedenkopf aus dem Verband Westfalen-Lippe konkurrierten in der folgenden Zeit zwei ziemlich starke Charaktere um die Führungsrolle der CDU in Nordrhein-Westfalen. Die beiden haben es aber trotzdem geschafft, sich auf eine gemeinsame Sache zu konzentrieren und haben eine engere Zusammenarbeit zwischen den Landesverbänden vereinbart. Sie fassten sogar die Fusionierung nach der Landtagswahl 1980 ins Auge. Und dazu kam es zumindest bei den beiden dann nicht mehr, denn Köpplers Kandidatur als Spitzenkandidat endete tragisch. Ein paar Wochen vor der Wahl ist er verstorben. Kurt Biedenkopf trat dann an, die Wahl ging verloren. Biedenkopf wurde Oppositionsführer und der Chef des Präsidiums, während sich ein neuer Mann in Stellung brachte, nämlich Bernhard Worms aus dem Rheinländischen Verband. Sein Vorteil, er hatte die Unterstützung des derzeitigen, ja und eben auch schon genannten Kanzlers Helmut Kohl. Worms wurde Spitzenkandidat für die kommende Landtagswahl und löste Biedenkopf als Fraktionsvorsitzender im Landtag ab. Ja und dann kam die Wahl 1985 mit dem historisch schlechtesten Ergebnis für die CDU in Nordrhein-Westfalen bis dato. Ein Einschnitt für die Union. Aber gleichzeitig der Beginn einer ganz neuen Ära der Zusammenarbeit zwischen den Landesverbänden. Am 8. März 1986 dann fusionieren die beiden Landesverbände und ab dem Zeitpunkt gibt es einen Landesverband Nordrhein-Westfalen. Norbert Blüm sorgt dann als neuer Landesvorsitzender des einigen Landesverbandes Nordrhein-Westfalen für ruhigere Fahrwasser. 2005 schafft Jürgen Rüttgers den Wechsel und wird Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen für eine Amtszeit von 5 Jahren. 2017 gelingt Armin Laschet und seiner CDU Nordrhein-Westfalen erneut der Wahlsieg. Und dann, 2021, übernimmt der Mann, der jetzt hier neben mir sitzt, Henrik Wüst, wird Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen und er ist es nach der erfolgreichen Wiederwahl 2022 weiterhin. Gleichzeitig ist er der aktuelle Landesvorsitzende der kompletten CDU Nordrhein-Westfalen. Und damit bin ich mit meinem kleinen geschichtlichen Exkurs durch und habe aber auch Henrik Wüst ein bisschen beobachten können mit einem Auge, während ich das alles erzählt habe. Und er hat konzentriert zugehört, er hat aber auch an der einen oder anderen Stelle gegrinst. Was ist Ihnen da durch den Kopf gegangen?
Naja, dass 53 die Westfalen die Fusion abgelehnt haben, das ist schon irgendwie witzig, wenn man darauf zurückschaut. Also man soll die Standhaftigkeit der Westfalen nicht unterschätzen. Ja.
Das ist richtig. Genau, das waren viele Daten, viele Namen. Wenn das nochmal jemand nachlesen möchte, das funktioniert auf der Seite www.cdu-geschichte.de. Und ganz nebenbei findet man da auch noch ein paar ganz großartige, zugegebenermaßen schon sehr alte Wahlplakate, aber da findet man wirklich das eine oder andere Schöne, was man sich anschauen kann. Aber wir gehen jetzt weiter und zwar aus der Vergangenheit in das Heute. Herr Wüst, welche Bedeutung hat der Zusammenschluss der beiden Landesverbände denn für den heutigen Landesverband CDU Nordrhein-Westfalen im Jahr 2026?
Ja, ich glaube, man könnte nicht den Anspruch erheben, ein Land zusammenzuhalten, eine Gesellschaft zusammenzuhalten, die geprägt ist von immer größerer Individualisierung, wenn man nicht mal eine Parteistruktur hat, die dem Land entspricht. Ich glaube, das würde sich heute noch mehr ausschließen als früher. Und ich bin dankbar, dass man vor 40 Jahren den richtigen Schluss auch aus Wahlniederlagen und Misserfolgen gezogen hat und dann doch zusammengekommen ist. Das hat Kräfte frei gesetzt und ich kann mich noch daran erinnern, in den ersten Jahren meines politischen Engagements, dass sich immer noch Leute so gedanklich zurückflüchteten, mal mehr, mal weniger anekdotisch. Aber es waren dann eben die Jungen, auch meine Generation, die CDU-NRW gelebt hat. Und für uns ist das heute selbstverständlich. Man trifft immer noch den einen oder anderen, der ein paar Erinnerungen teilt. Aber wir sind alle happy, dass wir eine Landespartei sind. Und ich glaube, die Erfolge der Vergangenheit wären auch gar nicht möglich gewesen, wenn man damals anders gemacht hätte.
Genau, damit kommen wir direkt zur nächsten Frage. Sie sagen, Rheinländer und Westfalen und alle, die dazugehören, sind zusammengewachsen und daraus ist jetzt der jetzige Landesverband dann auch entstanden, so wie er ist. Was ist denn noch das Erfolgsrezept der CDU Nordrhein-Westfalen?
Geschlossenheit ist eine Grundvoraussetzung. Das ist nicht alles, was man braucht für Erfolg, aber ohne klappt sicher nicht. Eben ist Helmut Kohl angesprochen worden. Aus der Zeit ist überliefert, dass dem das nicht ganz geheuer war, wie diese große CDU Nordrhein-Westfalen da auf einmal sich zusammengefunden hat. Und dann gilt immer das Prinzip Teile und Herrsche. So einen großen Verband unter sich zu haben irgendwo, den man vielleicht nicht immer steuern kann, also lieber zweiteilen. Heute ist es zum Glück anders. Wir sind ein großer, einiger Landesverband, aber zum Nutzen aller, auch die heute in Berlin Verantwortung tragen. Wir haben einen Bundeskanzler, Friedrich Merz, der aus Nordrhein-Westfalen kommt, einen Generalsekretär, einen Fraktionsvorsitzenden aus Nordrhein-Westfalen. Ja, natürlich haben wir unsere Interessen und Themen, mit denen die sich auch auseinandersetzen müssen und das auch tun, aber wir stehen eben auch dahinter und stärken ihnen den Rücken. Und ich glaube, das ist der bessere Deal, als sich irgendwie auf Spaltung eines solchen Landesverbandes einzulassen. Wir sehen jetzt, ich glaube, wenn ich es richtig verfolgt habe, waren wir nie länger an einem Stück in Regierungsverantwortung, an der Spitze einer Regierung in Nordrhein-Westfalen als heute. Und wir sehen ja gleichbleibend hohe Zustimmung auch in Umfragen. Viel besser, als es früher möglich war und besser als in manchen Landesverbänden, die früher viel stärker waren. Also wir fahren gut mit dieser Einigkeit, aber natürlich muss man Antworten geben auf die Herausforderungen und Probleme der Zeit, muss arbeiten, die Chancen dieser Zeit zu nutzen. Nach meiner Überzeugung, gerade in diesem vielfältigen großen Land, gerade in Nordrhein-Westfalen, ist immer wichtig, das pragmatisch zu machen, ohne übermäßiges Getöse und Streit. Die Leute in Nordrhein-Westfalen sind Pragmatismus gewohnt in ihrem Leben. So gehen die mit den Themen um und das erwarten sie auch von Politik. Und weil wir das ganz ordentlich hinkriegen, aktuell ist das, glaube ich, auch einer der Gründe für den hohen Zuspruch.
Was ist denn so total typisch für die CDU Nordrhein-Westfalen? Also was macht sie aus?
Ich habe ein paar Traditionslinien. Das ist einmal das Soziale und das ist das klare Bekenntnis zu Europa und zur europäischen Einigung. Karl Arnold hat gesagt, Nordrhein-Westfalen ist das soziale Gewissen der Bundesrepublik. Und daraus haben wir auch den Anspruch abgeleitet, dass die CDU Nordrhein-Westfalen das soziale Gewissen ist und sein muss. Und ich bin dankbar, dass wir auch heute noch starke Typen haben, wie Karl-Josef Laumann, auch Dennis Radke, die das Wort machen für die soziale Frage. Das sind heute andere Themen als vor 40 Jahren oder noch länger her, aber wir ringen darum. Und wir haben einen Parteitag hinter uns, wo niemand die Reformnotwendigkeit bestreitet, aber es ist eben unser Anliegen als CDU Nordrhein-Westfalen, dass es dabei gerecht zugeht. Ich glaube, die Menschen in Deutschland sind bereit für Veränderung, aber niemand will der Einzige sein, der seinen Beitrag leistet. Dann fühlen diese Leute sich veräppelt. Und das will nur wiederum keiner. Keiner will sich dabei veräppeln lassen. Aber wenn man jetzt mal auf Rente guckt, wenn man Verlässlichkeit will, sowohl für die Regeneration, die jetzt im Ruhestand ist, als auch für die Jungen, und jeder einen Beitrag leistet, glaube ich, kriegen wir Akzeptanz für die Dinge. Wenn jeder das Gefühl hat, er ist der Einzige, der was mitbringen muss zu einer Veränderung, dann glaube ich, geht es nicht. Und diese Form von Gerechtigkeit immer wieder einzufordern, anzumahnen, entsprechend auch Vorschläge zu machen. Das ist, glaube ich, typisch CDU Nordrhein-Westfalen, auch das Europäische. Unter Druck sieht man ja, was passiert. Nein, wir haben auch in schwierigen Phasen, Stichwort Pandemie, Corona, nicht der Grenzschließung das Wort geredet. Wir haben beim Thema Maut immer nach Westen geschaut und haben die engen wirtschaftlichen, persönlichen Verbindungen von Nordrhein-Westfalen, Niederlande, Belgien gesehen und haben immer wieder gesagt, Vorsicht, diese Mautgedanken, die schaden uns am Ende mehr, als sie nützen. Also da wird es dann auch praktisch als Landespartei und da muss man auch in schwierigen Debatten, auch innerparteilich, manchmal standhaft bleiben, Paul halten, um das Soziale und die europäische Idee zu verteidigen. Ich glaube, das ist sehr typisch CDU Nordrhein-Westfalen.
Wie ist es denn der CDU gelungen, trotz aller Veränderungen weiter Volkspartei zu bleiben? Sie haben da gerade schon ein paar Sachen angerissen, aber nochmal ganz konkret. Wie hat die CDU das geschafft?
Ich glaube, uns ist das leichter gefallen als anderen, auch als anderen Verbänden der CDU, weil wir hier immer schon extrem vielfältig waren. 200 Jahre Industriegeschichte, insbesondere an der Ruhr, aber auch darüber hinaus, sind ohne Arbeitsmigration gar nicht denkbar gewesen. Und in unterschiedlichen Phasen kamen unterschiedliche Menschen aus unterschiedlichen Kulturen. Das hat immer wieder bereichert, auch Herausforderungen mit sich gebracht, aber Vielfalt war hier Standard in Nordrhein-Westfalen. Deswegen ist uns wahrscheinlich leichter gefallen, auf eine immer diversere Gesellschaft zu reagieren und irgendwann vielleicht auch damit andere Landesverbände ein Stück weit zu motivieren, es uns nachzumachen. Ich glaube, wenn man Politik macht, muss man Menschen mögen. Wenn man Politik im Zeichen des C macht, des christlichen Menschenbildes, braucht man ein großes Herz, auch für Leute, die ein bisschen anders ticken. Die CDU ist schon lange keine Honoratiorenpartei mehr. Aber die CDU ist natürlich heute auch viel, viel bunter und vielfältiger, als sie es noch vor 40 Jahren oder auch vor 20 Jahren war. Und trotzdem ist natürlich da ein Wesenskern, das christliche Menschenbild. Gibt es Grundsätze, die uns einen. Aber jenseits dessen kann ja jeder leben, wie er will und wie er lustig ist. Und ich glaube, dieses Menschenzugewandte und Tolerante ist am Ende ein Erfolgsrezept für Volksparteien. Die haben dann immer wieder strukturelle Antworten ausprobiert. Mal hat das besser geklappt, mal schlechter. Haben Netzwerke gegründet für Migranten und Soldaten und dies und jenes. Und weil wir immer wieder auch das Anbocken, das Institutionalisierte verankern in und an Partei wollten, dieser immer vielfältiger werdenden Gesellschaft. Und ich glaube, das ist im Großen und Ganzen der richtige Weg gewesen in den letzten Jahrzehnten. Die CDU ist bunter geworden. Das macht es manchmal anstrengender in den Debatten. Aber das ist Aufgabe von Volkspartei. Das ist Aufgabe von Parteien, laut Grundgesetz an der Willensbildung des Volkes mitzuwirken. So steht das da sinngemäß. Und dann haben wir auch die verdammte Pflicht und Schuldigkeit, Gesellschaft zuzuhören. Bunter werdender Gesellschaft zuzuhören und den Versuch zu machen, immer wieder die Themen rauszuarbeiten, die für alle wichtig sind, aber auch die Themen ernst zu nehmen, die nur für eine kleinere Gruppe wichtig sind. Immer wieder zurück auf den Punkt, Aufgabe von CDU ist, den Laden zusammenzuhalten.
Den Laden zusammenhalten, das christliche Menschenbild, das ist ja unverrückbar Kern der christdemokratischen Politik. Und es hat sich ja wahnsinnig viel verändert seit 1986, seit die beiden Landesverbände da zusammengekommen sind. Die Zeit wird immer schnelllebiger. Und Sie haben es gerade auch schon angedeutet, dass Sie sich eben auch immer wieder rekurrieren auf diese Grundwerte, auf diesen Kern. Das ist das christliche Menschenbild. Was gibt es noch für Dinge, die 40 Jahre definitiv immer als Basis überdauert haben?
Dazu, die Menschen zu mögen, so wie sie sind, gehört auch immer wieder anzuknüpfen an den Grundsatz allen politischen Arbeitens in Deutschland, das Grundgesetz, an die Menschenwürde zu achten. Adenauer hat das mal so schön gesagt, die Wirtschaft, auch die Politik muss für Menschen da sein. Und immer wenn es hitzig wird und laut wird, kommt mir das auch in den Kopf. Als kleine Kontrollfrage, sind wir da noch richtig unterwegs? Wir sind ja jetzt nicht klerikal oder ich bin auch relativ sicher, dass auch die Funktionäre der CDU Nordrhein-Westfalen gelegentlich einen Sonntagskirchgang mal ausfallen lassen. Das soll auch im Hause Wüst vorkommen, ja.
Oha.
Aber das christliche Menschenbild ist eben da. Und auf das kommt man immer mal wieder zurück, wenn es hitzig wird und wenn es vor allen Dingen grundsätzlich wird. Dazu gehört auch, dass wir den Menschen vertrauen, ihre Dinge selber zu regeln. Wir sind keine Etatisten und wir sollten auch keine sein. Wir sollten nicht glauben, dass für jedes Problem immer und allein der Staat eine Antwort geben muss. Ja, auf manches muss der Staat eine starke Antwort geben. Auch eine stärkere heute als früher. Ich nenne den Bereich innere Sicherheit. Ich nenne auch den Bereich Schule. Da muss heute eine andere Antwort gegeben werden als vor 20, 30 Jahren, 40 Jahren. Aber trotzdem immer wieder drauf schauen, muss der Staat oder kann man nicht den Menschen vertrauen, dass sie ihre Verantwortung wahrnehmen? Freiheit in Verantwortung gehört auch zum christlichen Menschenbild. Und das klingt sehr grundsätzlich, führt aber auch im Alltag immer mal wieder zu der klugen Kontrollfrage, die uns auch eben gelegentlich zu völlig anderen Antworten bringt als politische Mitbewerber, die für ihre Position andere Wurzeln in anderen Ideen haben, die auch alle ehrenwert sind, will ich gar nicht sagen, aber so ticken eben wir Christdemokraten.
Sie haben auch von Vertrauen gesprochen. Ihnen ist der Schutz unserer Demokratie sehr, sehr wichtig. Das machen Sie sehr häufig deutlich, betonen das. Und Sie waren entschieden davor, die AfD zu verharmlosen. Warum?
Ja, weil die gefährlich ist. Die ist gefährlich, weil sie sich eben überhaupt nicht aufs christliche Menschenbild bezieht. Und das muss man auch im politischen Wettbewerb offenlegen. Mir ist das vor geraumer Zeit aufgefallen, weil ich aus der katholischen Verbändewelt gab es den öffentlichen Hinweis auf ein Sommerinterview von Herrn Höcke aus Thüringen, der dann sehr seicht daherplauderte, über Schule sprach und dass die behinderten Kinder da eine Belastung sind, dass unsere Kinder da gut lernen. Und da kannst du fast drüber weghören, wenn du das so hörst. Und dann, weil der sagt, die behinderten Kinder und unsere Kinder. Also unsere sind nicht die Behinderten. Wir können keine behinderten Kinder haben. Wir haben keine behinderten Kinder. Das sind die da, die anderen. Die stigmatisiert man, die sortiert man in Gedanken schon aus. Und als katholischer Christ aus dem Münsterland sind wir ja stolz auf Kardinal Graf von Galen, der wegen der Euthanasie gegen die Nazis gepredigt hat. Und da ist bei mir klar geworden, das muss man beim Namen nennen, das muss man dann auch klar rausstreichen, was da für eine Ticke ist, was da für ein Gedanke ist. Man kann sich viele kluge Gedanken machen oder unterschiedliche Auffassungen sein über die Frage, wie Inklusion stattfindet. Ob behinderte Kinder in Förderschulen gut aufgehoben sind oder in Regelschulen mit besonderer Unterstützung gut aufgehoben sind. Und das ist auch bei jedem Kind vielleicht anders. Und das wissen am Ende sondern relativ sicher, die Eltern auch am allerbesten als der Staat. Das ist wieder Freiheit in Verantwortung und nicht der Staat, der alles irgendwie gleich macht. Aber dieses gedankliche Aussortieren, was da vorgenommen wird, das hat mir schon einmal klar gemacht, Moment, mit christlichem Menschenbild hat der Mann überhaupt nichts am Kopf. Und ich glaube, ich muss als ein Mensch, der jetzt in dieser Funktion als Ministerpräsident Verantwortung hat für 18 Millionen Menschen, vor der Gefahr dieser AfD warnen, da eine gelegentlich so eine verharmlosende, so ein verharmlosender Gedanke kommt, ja gut, dann müssen sie halt mal in Verantwortung sein und sich entzaubern. Das hat man Anfang der 30er, 33 auch über Hitler gedacht. Als er Reichskanzler wurde, war die Mehrheit in seinem Kabinett gar nicht von der NSDAP. Und man hatte, gab es dann so Sätze, die noch überliefert, den kriegen wir schon in die Ecke gedrängt, bis es quietscht. Das Gegenteil ist passiert. Nach 2 Monaten war die Gewaltenteilung beendet, gab es statt einem Rechtsstaat einen Willkürstaat, war die Demokratie abgeschafft und wurde das erste KZ eröffnet. Die Grundlage für millionenfachen Mord. Innerhalb weniger Wochen, innerhalb von 2 Monaten. Und deswegen sind Demokratieverächter an der Spitze eines Staates immer eine Gefahr. Auch in den Ländern. Die Länder sind verantwortlich für wesentliche Teile des Gewaltmonopols, insbesondere im Inneren. Wir sind verantwortlich für Staat und Polizei. Diese Institute für Gerichtsbarkeit, Gerichte und Polizei in diesem Staat. Eine radikale, demokratieverachtende Regierung wird das missbrauchen. Wird diese Institutionen missbrauchen. Und deshalb ist es brandgefährlich zu glauben, ach, lass doch die AfD mal irgendwo in einem Land mal regieren und dann werden die sich schon entzaubern. Die werden ganz andere Dinge machen und zwar in rasender Geschwindigkeit. Und ich glaube, unsere Geschichte mahnt uns dazu, ist uns aber auch ein schlechtes Beispiel, auf das wir Bezug nehmen können und müssen. Also man muss nicht weit schauen, man muss nur in der deutschen Geschichte schauen, was passiert, wenn Demokratieverächter und Extremisten an der Macht sind. Und davor warne ich aus fester Überzeugung.
Was bedeutet das dann weitergehend für die CDU Nordrhein-Westfalen?
Wir müssen uns sehr genau anschauen, was Menschen in die Arme der Extremisten treibt. In die Extremisten am rechten Rand, aber auch in die Arme der Extremisten am linken Rand. Nicht jeder, der extremistische Parteien wählt, ist nicht zurückzugewinnen. Nicht jeder ist nicht zurückzugewinnen. Manche sind zurückzugewinnen, nicht jeder ist auch ein schlechter Mensch. Sondern manche haben einfach nicht verstanden, wie gefährlich das ist, zum Beispiel die AfD zu wählen, auch wenn sie selber vielleicht ganz ordentliche Leute sind. Insofern darf man das Werben für demokratische Politik nicht aufgeben, muss sich aber auch der Verantwortung stellen, die Frustration ernst zu nehmen, die manchen in die Arme der Extremisten treibt, muss die Probleme lösen. Es nützt alles nichts. Das Thema Migrationspolitik hat die AfD wieder stärker gemacht. Es ist gut, dass wir jetzt eine veränderte Migrationspolitik in Berlin sehen. Wir haben ein großes Herz. Wir wollen auch in Zukunft für Menschen da sein, die vor Krieg und Vertreibung fliehen. Aber wer kein Recht hat, dauerhaft hier zu bleiben, muss dieses Land verlassen oder sollte am besten gar nicht zu uns kommen. Wenn wir das besser schaffen, und danach sieht es gerade aus, durch eine veränderte Politik auf Bundesebene und in Europa, auch wiederum getrieben durch die neue Bundesregierung, dann glaube ich, hat man einen Teil des Themas, das die AfD groß gemacht hat, in den Griff gekriegt. Andere Teile, Angst vor Arbeitslosigkeit und so weiter, sind Arbeitsauftrag. Den muss man annehmen und man muss sich die Mühe machen, auch zu streiten und um Menschen zu ringen und darum zu kämpfen, sie zurückzugewinnen für demokratische Politik. Und das tun wir. Hätte ich nicht gedacht, dass das nochmal in der Dimension auf uns zukommt, aber wir sind in diese Zeit gestellt und müssen uns dem auch stellen.
Das ist richtig. Und jetzt atmen wir einmal kurz durch und beenden zumindest dieses Thema und kommen auch zu etwas, was erfreulich ist, nämlich Sie sind ja nicht nur Landesvater, wie man so schön sagt, sondern werden bald auch zum zweiten Mal Vater. Herzlichen Glückwunsch.
Vielen Dank. Dankeschön.
Und da ist dann die nächste Frage sehr nah, und zwar nach der Zukunft. Und zwar, wenn wir jetzt 10 Jahre weiterdenken, wie sieht Ihr Nordrhein-Westfalen der Zukunft aus? Was wünschen Sie den Menschen und dem Land?
Ja, ich wünsche mir, dass wir erkennen, dass wir alle Chancen haben, unsere Probleme zu lösen und auch das Beste daraus zu machen. Der größte Schatz, den wir haben, das wird jeder für sich persönlich so sehen, aber ich sehe das eben auch für unsere Gesellschaft, sind unsere Kinder. Und da schließe ich alle Kinder ein, auch die, die vielleicht nicht hier geboren wurden, die zu uns gekommen sind. Wir haben allein knapp 60.000 Kinder aus der Ukraine in unseren Schulen. Und wir haben immer darauf Wert gelegt, dass sie in Schule unterrichtet werden und nicht irgendwie in der Flüchtlingsunterkunft, damit sie auch mit anderen Kindern in Kontakt kommen aus der Nachbarschaft und so weiter. Mir ist das ein persönliches Anliegen, aber meine Landesregierung ist da auch total einig, dass wir volle Konzentration, volle Priorität legen auf die Startchancen von Kindern. Und das heißt, die Wahrheit ist immer in Zahlen abzubilden in der Politik. Das heißt, dass wir trotz schwieriger wirtschaftlicher Lage und geringeren Steuereinnahmen, als wir erwartet hatten, da auch die meisten Mittel zusätzlich für aufwenden in den letzten Jahren, um Kindern einen guten Start zu bringen. Für den ganzen Bereich Bildung. Es gibt kein Land in Deutschland, kein Bundesland, das einen höheren Anteil an seinem Haushalt für Bildung ausgibt. Das Geld fließt in Personal. Man kann nur gute Bildung machen mit motivierten Menschen, mit gut ausgebildeten Menschen. Wir haben jetzt 11.000 zusätzliche Kräfte an unsere Schulen gebracht. 11.000 Lehrerinnen, Lehrer, Schulsozialarbeiter, Schulpsychologen. Wird gerne noch mehr Lehrerinnen und Lehrer einstellen, insbesondere in den Grundschulen. Aber es dauert eben 7 Jahre, bis Lehrer und Lehrer ausgebildet werden. Wir haben auch neue Studienkapazitäten geschaffen und so weiter und so weiter. Du kannst Lehramt studieren. Ohne NC in Nordrhein-Westfalen. Der nächste große Schritt sind die ABC-Klassen. Wir sehen, dass von den rund 170.000 Kindern, die letztes Jahr eingeschult worden sind, also von den I-Dötzchen, ein Drittel Schwierigkeiten hat. Sozial, emotional, motorisch, insbesondere Sprache. Und wie soll Schule stattfinden? Wie soll Bildung funktionieren, wenn die Kinder nicht verstehen, was Lehrerinnen und Lehrer an der Tafel vorne sagt? Das kann nicht funktionieren. Deswegen wollen wir eine verbindliche Sprachstandserhebung schon bei der Schuleingangsuntersuchung. Die ziehen wir deshalb auch vor, damit wir mehr Zeit haben, die Kinder auf den Grundschulunterricht vorzubereiten, damit sie mit Spaß in die Schule gehen, damit sie mit Freude in die Schule gehen, motiviert sind, mit Frust aufräumen, Lust statt Frust. Weniger Frust im ersten Schuljahr, mehr Lust auf Lernen. Das ist das Allerwichtigste. Was gibt man Kindern mit? Das war ja mir auch persönlich manchmal. Die Zeit ändert sich schnell. Lust auf Lernen. Und darum geht's. Das ist mal der eine Teil. Und wir müssen immer auch unsere Chancen sehen, die wir im Land haben und auch an denen arbeiten. Das ist auch völlig klar.
Welche Chancen haben wir denn im Land?
Ja, wir haben riesen Chancen. Wenn man sieht, dass eine der größten technologischen Entwicklungen gerade künstliche Intelligenz ist. Wir stehen ja wieder am Anfang einer großen technologischen Entwicklung, deren Auswirkungen auf Gesellschaft, auf unser Leben, auf Wirtschaft wir noch gar nicht absehen. Aber alle haben das Gefühl, da passiert was Großes. Meistens ist so, dass in den ersten ein, zwei Jahren dann so ein Gefühl ist, ah ja, so groß war doch nicht. Dann aber mit Macht was kommt. Das ist oft beschrieben bei so Innovationen. Deswegen bin ich total klar dranbleiben bei diesem Thema, die Voraussetzungen schaffen, die Chancen dieser Entwicklung zu nutzen. Wir haben Glück, genau da, wo wirtschaftliche Transformation aktuell und in Zukunft stattfindet, Rheinisch im Revier, Ausstieg aus der Braunkohle, haben wir ringsherum die besten Universitäten der Bundesrepublik, 15 Exzellenzcluster, so viel wie kein anderes Land, eine Menge davon in der Ecke. Wir haben ein bisschen Platz, wir haben ein dichtes Stromnetz, wir haben auch Wasser. Die beste Voraussetzung dafür, dort große Rechenzentren zu bauen. Microsoft investiert 3 Milliarden. Im westfälischen Teil zwischen Hamm und Lippetal investiert ein anderer Investor 4 Milliarden, ist jedenfalls angekündigt. Wir haben hier schnelle Internetleitungen, die sich zufällig da, wo Microsoft investiert, auch kreuzt. Also nicht zufällig, die kommen genau deshalb dahin. Wir haben weltweite Spitzenforschung, genau in dem Bereich, bei uns in Nordrhein-Westfalen, über viele Jahre angelegt. Ist ja gar nicht mein Verdienst. Nichts von dem ist im engeren Sinne mein Verdienst, sondern wir nutzen jetzt die Chancen, arbeiten dran und sorgen dafür, dass es funktioniert. Aber vieles davon ist lang angelegt. Einer von 4 Exascale-Rechnern, der schnellsten Rechner auf diesem Planeten, der neueste davon, steht jetzt bei uns in Nordrhein-Westfalen, in Jülich. Da können eigene souveräne europäische Sprachmodelle, KI-Modelle gerechnet entwickelt werden, die uns ein Stück unabhängig machen, wo Forschung, Mittelstand, Startups diese Rechenkapazitäten nutzen können. Ein gigantisches Invest, europäisch finanziert, Bundesmittel drin, Landesmittel drin, eine KI-Fabrik, die uns große Chancen gibt. Das ist nur ein kleiner Teil. Es ist nicht alles KI, das ist auch nicht die Antwort auf alles. Ich bin dankbar, dass wir ein starkes Handwerk haben, dass viele junge Leute, die aus anderen Ländern zu uns gekommen sind, Einstieg ins Berufsleben ermöglicht mit praktischer Ausbildung und so weiter. Aber wir haben eben, das ist meine feste Überzeugung, wir haben alles, was man braucht, um die Probleme dieser Zeit zu lösen, aber auch Gewinner zu sein von großen Entwicklungen, insbesondere technologischen Entwicklungen. Und ich werbe dafür, dass wir diese Chancen sehen und sie dann auch beherzt und pragmatisch nutzen.
Auch wenn nicht alles ihr Verdienst ist, was kann denn die CDU an Beitrag leisten für eine gute Zukunft in Nordrhein-Westfalen?
Die CDU ist und bleibt eine Volkspartei, die immer wieder den Anspruch an sich selber stellt, die historische Leistung von Volkspartei auch in Zukunft zu leisten. Ich habe eben ein paar Beispiele genannt. Wir sind bunter, wir sind vielfältiger geworden, geben dafür als Parteiorganisation auch immer Antworten, versuchen da die richtigen Antworten zu finden. Und wir sind und bleiben eine Partei der praktischen Zuversicht. Wir glauben nicht an die großen ideologischen Träumereien. Weder was die Frage eines Wirtschaftssystems angeht, noch ganz konkret, was die Frage eines Schulsystems angeht, macht die Einheitsschule und alles ist gut. Höre ich jetzt auch gelegentlich wieder Unfug. Wir sind auch keine naiven Optimisten. Wir wissen schon, dass Probleme durch harte Arbeit verschwinden und nicht dadurch, dass man sich wünscht, dass sie verschwinden. Aber genau das meine ich, wir sind die Partei der praktischen Zuversicht. Wir wissen, dass wir mit Arbeit erfolgreich waren und erfolgreich sein können. Und ich glaube, diese Haltung tut einer Zeit großer Herausforderungen und großer Veränderungen gut. Ich glaube daran, dass wir mit dieser Grundhaltung das Leben vieler Menschen auch in Zukunft immer noch besser machen können. Mancher tut so, wenn es so bleibt, ist schon genug geschafft. Okay, ich glaube, wir können noch mehr schaffen, wenn wir hart arbeiten, die richtigen Entscheidungen treffen, den Laden zusammenhalten, nicht spalten. Manche in der Politik betreiben das Geschäft der Spaltung und der Angstmacherei. Daran glaube ich überhaupt nicht. Das macht alles nur schlimmer und nicht besser. Probleme offen ansprechen und an die Arbeit gehen und lösen, darüber ringen, wie man es löst, geschenkt, natürlich, aber dann auch loslegen und anpacken. Das ist, glaube ich, eine praktische Zuversicht, die uns Christdemokraten prägt auf Basis unserer Werte, und das wird auch in Zukunft, ein guter Angang sein, das Land voranzubringen.
Was für ein schönes Schlusswort. Praktische Zuversicht nehme ich jetzt mit als Bogen von damals bis heute bis in die Zukunft. Danke, dass Sie mit uns zusammen mit Erststimme einmal durch die komplette Geschichte bis in die Zukunft gegangen sind. An den Landesvorsitzenden der CDU Nordrhein-Westfalen, Mr. Präsident Henrik Wüst. Vielen lieben Dank.
Ich danke, hat Spaß gemacht.